Willkommen zu Einfach machen, dem Nachhaltigkeitspodcast der Verbraucherzentrale NRW. Wir sind Helena
und Marie und wollen es euch einfach machen, nachhaltiger zu konsumieren.
Bedeutet nachhaltiger Konsum immer gleich Verzicht? Das ist eine der Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen in der ersten Folge unseres Podcasts zu nachhaltigem Konsum. Dabei geht es uns jetzt nicht darum, euch mit Vorschriften zu plagen oder ganz realitätsferne Ziele zu stecken, sondern wir wollen euch sozusagen am Anfang eurer Reise zur Nachhaltigkeit abholen und euch dann Schritt für Schritt darauf begleiten. In dieser ersten Folge werden wir euch erstmal einen Überblick über die Thematik allgemein verschaffen, bevor wir dann in den nächsten Folgen auf spezifische Unterthemen eingehen, zum Beispiel Ernährung und Genuss oder auf Freizeit und Transport. Wir, das sind, wie erwähnt, Marie und Helena. Und um mich an dieser Stelle einmal vorstellen zu dürfen, hallo, ich bin Helena und Nachhaltigkeit, vor allem ökologische Nachhaltigkeit, ist meine ganz große Leidenschaft. Und deswegen habe ich mich in den letzten Jahren auch schon intensiv mit diesem Thema beschäftigt und habe da auch einiges an Wissen angehäuft. Und damit möchte ich euch in diesem Podcast auch unterstützen. Deshalb bin ich hauptsächlich für den ersten Teil jeder Folge zuständig, in dem ihr etwas über das betreffende Thema dann lernt.
Hi, ich bin Marie und das Thema Nachhaltigkeit wurde in den letzten Jahren auch bei mir immer wichtiger in meinem Alltag. Schritt für Schritt versuche ich deshalb, meine Gewohnheiten umzustellen, um mein Leben langfristig so nachhaltig wie möglich führen zu können. Daher bin ich in diesem Podcast für die konkrete Umsetzung zuständig, um euch zu zeigen, wie man schon mit kleinen Veränderungen viel bewirken kann.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Verbraucherzentrale NRW. Genauer gesagt von der Gruppe Umwelt der Verbraucherzentrale NRW. Die beschäftigt sich mit Fragen zum Beispiel zur nachhaltigen, klimafreundlichen und ressourcenschonenden Konsum und setzt dabei auf zwei Strategien. Einerseits setzt sie sich bei der Landes- und Bundesregierung dafür ein, dass nachhaltiger Konsum für uns VerbraucherInnen einfacher wird. Und auf der anderen Seite unterstützen sie auch die UmweltberaterInnen der Verbraucherzentrale. Die beraten VerbraucherInnen im Punkto nachhaltig konsumieren und sind auch in den Schulen unterwegs mit Bildungsangeboten zum selben Thema. Heute haben wir das Glück, mit Petra Niesbach von der Verbraucherzentrale sprechen zu können. Sie ist studierte Diplom-Ökotrophologin und leitet seit nicht weniger als 10 Jahren schon die Gruppe Umwelt an der Verbraucherzentrale NRW. Und wir haben die Hoffnung, dass sie uns einen kleinen Einstieg in das große, weite Feld des nachhaltigen Konsums bieten kann. Hallo Frau Niesbach.
Ja, hallo Frau Meier, grüße Sie.
Ich habe die Hoffnung, dass Sie uns heute eine Einführung in nachhaltigen Konsum geben können. Sie haben ja auch schon im Vorhinein ein paar Beispiele für nachhaltigen Konsum genannt, die Sie in Ihrem eigenen Leben umgesetzt haben. Zum Beispiel, dass Sie Ökostrom beziehen oder mit der Bahn zur Arbeit fahren. Ich frage mich allerdings, was ist denn nachhaltiger Konsum allgemein Ihrer Meinung nach?
Ja, für mich ist das ein Verhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei dem es darum geht, Waren und Dienstleistungen, also nicht nur Produkte, sondern auch Dienstleistungen so zu gebrauchen oder verbrauchen, dass einerseits die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten erfüllt sind, aber andererseits dabei auch die Umwelt geschont wird und niemand ausgebeutet wird. Und das Ziel ist, dass auch Menschen, die nach uns kommen, noch einen bewohnbaren Planeten finden und nicht einen, der total zugemüllt oder vergiftet oder sonst wie geschädigt ist.
Ja, oder ausgebeutet. Genau.
Genau.
Dann muss ich allerdings auch gleich fragen, wenn noch was für die anderen übrig bleiben soll, bedeutet das vielleicht dann für uns auch Verzicht? Also bedeutet nachhaltiger Konsum für uns Verzicht?
Ja, Verzicht schon, aber Verzicht auf kurzlebige, auf ressourcenverschwenderische und auf unsozial produzierte Waren. Man kann ja auch versuchen, das mal anders zu sehen, nämlich dass Luxus eigentlich nicht mehr heißt, möglichst viel Besitz zu haben, sondern ein gutes und sinnerfülltes Leben. Und dann, denke ich, hat dieses Verzichten gar keine Bedeutung mehr für den nachhaltigen Konsum.
Ja, vielleicht sogar auch eine positive Bedeutung. Manchmal macht Verzicht ja sogar fast Spaß, wenn es um solche Sachen geht, wie Sie gesagt haben. Und hilft es denn der Umwelt, wenn ich mich nachhaltig verhalte überhaupt?
Ich würde sagen, eindeutig ja. Jeder Beitrag zählt. Man ist nicht nur selber jemand, der etwas verändert hat, sondern ist damit ja auch Vorbild für andere. Und wenn viele sich in diesem Sinne verhalten, schafft man schon auch Anreize für die Wirtschaft, die dann ökologischer produziert und auch vielleicht andere Arbeitsbedingungen schaffen muss auf den Druck hin. Aber letztendlich muss ich sagen, ist dann schon auch wichtig, dass die Politik mitzieht und dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Denn allein mit Selbstverpflichtungen wird man nicht zum Ziel kommen. Irgendwann wird man, und das hoffen wir, es auch einrichten können, dass der nachhaltige Konsum eben die einfachere Option ist oder die einfachere Wahl für Kunden. Dass man, ohne dass man, wer weiß wie, suchen und sich überlegen und verhalten muss, dann das Produkt, ja, ohne schlechtes Gewissen jedes Produkt kaufen kann. Und bis dahin ist es schon so, dass wir unsere Kaufentscheidungen überlegen müssen und gezielt treffen müssen und vielleicht auch durch gemeinsames Engagement und Handeln dafür sorgen müssen, dass die Weichen entsprechend auch bei Politik und Wirtschaft gestellt werden.
Genau, dafür setzt sich ja auch die Verbraucherzentrale mitunter ein. Das ist ja
genau.
Genau. Und dann noch eine letzte Frage. Gibt es für Sie eine einzige Sache, die Ihrer Meinung nach wirklich jede Person tun sollte, um nachhaltiger zu konsumieren?
Also wenn Sie jetzt sagen, kaufen Sie dies oder kaufen Sie jenes nicht oder machen Sie dies oder nicht, dann gibt es so das eine nicht. Aber was ich finde, was sich lohnt, ist zu überlegen, wo kann ich viel bewirken, ohne dass ich ganz viel Aufwand habe. Das sind so die, man sagt auch so die Big Points oder Einmalentscheidungen, die man treffen kann. Und dazu gehört zum Beispiel auf jeden Fall die Wahl des Wohnorts. Mhm. Denn dadurch entscheidet sich ja, wie ich im Alltag zum Beispiel mobil sein muss und kann. Schon wenige Kilometer können hier eine Menge fürs Klima bewirken, indem man eben dann vielleicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit kommt. Oder auch die Wohnungsgröße spielt eine wichtige Rolle. Man denke nur an Stromverbrauch und Heizung.
Ja.
Und auch natürlich die Wahl von Verkehrsmitteln. Also das sind alles so Entscheidungen, die treffe ich einmal und dann habe ich Ruhe sozusagen und weiß, ich bewege mich schon klimafreundlich, ich wohne schon nicht auf allzu großem Fuß und nah an meiner Arbeitsstelle und brauche mir dadurch nicht täglich noch Gedanken machen für jede einzelne Handlung, für jeden einzelnen Kauf oder Nichtkauf, den ich tätige. Natürlich kann man dann im Alltag immer auch noch Fragen stellen, wie brauche ich das Neue eigentlich wirklich? Oder kann ich etwas reparieren lassen? Kann ich vielleicht auch etwas gebraucht kaufen oder etwas leihen, um so Produkten ein längeres Leben zu geben? Und dann ist ja auch letztendlich ein positiver Effekt, dass das nachhaltige Leben gar nicht unbedingt teurer sein muss. Das ist vielleicht auch ein Anreiz, sich dann im Alltag immer noch mal darum zu kümmern.
Ja.
Aber die Einmalentscheidungen, die Big Points, finde ich, die machen ganz viel aus.
Ja, das sind ja auch oft die Sachen, die auch wirklich den größten Impact haben, die größte Wirkung.
So ist es.
Ja, das ist
so
ja ist das Schöne daran. Alles klar. Vielen herzlichen Dank für die Beantwortung meiner Fragen, Frau Niesbach. Und danke, dass Sie hier waren.
Ja, und viel Spaß beim nachhaltigen Konsumieren.
Dankeschön. Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Lernen mit Helena. Gerade eben haben wir ja schon von Frau Niesbach von der Verbraucherzentrale erfahren, was unter nachhaltigem Konsum verstanden werden kann. Ich will jetzt in diesem Teil aber doch noch mal kurz auf die Definitionen von Konsum und vor allem von Nachhaltigkeit eingehen, weil das erstens, finde ich, sehr schwammige Begriffe sind und zweitens zwar ständig in den Medien erwähnt werden, aber nie so, dass sie wirklich für Anfängerinnen richtig gut runtergebrochen werden, meiner Erfahrung nach. Fangen wir doch erstmal mit Konsum an, das ist die einfachere Frage. Unter Konsum versteht der Duden den Verbrauch, Verzehr oder Genuss von etwas. Also alles, was man benutzt oder verbraucht, ist Konsum.
Also zählt halt eben auch darunter das Essen einer Banane, Bahnfahren oder eben aber auch der Wechsel eines Festnetzanbieters.
Was schon ein bisschen schwieriger zu beantworten ist, ist die Frage nach Nachhaltigkeit. Was ist Nachhaltigkeit? Ich vergleiche die immer gerne mit Zeit. Bei Zeit ist es auch so, dass jeder irgendwie weiß, was das ist, aber keiner so richtig definieren kann, was Zeit ist. Und so läuft es mit Nachhaltigkeit auch. Und auch egal, wie lange man sich damit beschäftigt. Die Definition von Nachhaltigkeit im wörtlichen Sinne lässt sich auf einen Herrn Karlowitz zurückführen. Der hat den Begriff zum ersten Mal gebraucht und da ging es noch um die Forstwirtschaft. Er beschrieb nämlich, dass nur so viel abgeholzt werden sollte, wie auch wieder angepflanzt werden kann, und hat in diesem Zusammenhang den Begriff Nachhaltigkeit erwähnt im Sinne von langfristig.
Aber weißt du auch, Helena, seit wann der Begriff Nachhaltigkeit im modernen Sinne genutzt wird?
Ja, im modernen Sinne ist er sozusagen 1987 aufgekommen. Das kann man deshalb so genau benennen, weil damals die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung den sogenannten Brundtland-Bericht verfasst hat. Und darin wurde nachhaltige Entwicklung definiert, und zwar so: Dauerhafte Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Klassischerweise wird Nachhaltigkeit in drei Bereiche aufgeteilt, die sich aber auch überschneiden, nämlich Ökonomie, Ökologie und Soziales. Das ist vielleicht interessant für euch, weil die allermeisten Leute verstehen unter Nachhaltigkeit eher nur ökologische Nachhaltigkeit. Aber vielleicht interessiert es euch, dass zum Beispiel Soziales auch dazu gehört. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen sozialen Beruf ausübt, dann ist das durchaus auch nachhaltig. Und Ökonomie, ja, das bezieht sich natürlich vor allem auf Unternehmen. Ein Unternehmen muss halt nun mal Gewinn machen, um am Markt bestehen zu können, bevor es überhaupt nachhaltige Standards umsetzen kann. Aber das gilt natürlich auch für uns VerbraucherInnen. Weil wenn wir das Geld nicht haben, um nachhaltig konsumieren zu können, oder nachhaltiger Konsum einfach zu teuer gemacht wird, ja, dann können wir halt auch einfach nicht nachhaltig konsumieren.
Ja, und dabei darf man eben auch die einzelnen Bereiche nicht nur unabhängig voneinander betrachten, sondern in dem Vorrangsmodell der Nachhaltigkeit werden eben die einzelnen Bereiche in ihrer Beziehung und Abhängigkeit zueinander gesehen. Also das bedeutet, eine Wirtschaft kann nicht ohne eine Gesellschaft funktionieren und aber auch eine Gesellschaft nicht ohne eine funktionierende Ökologie.
Das wäre natürlich super, aber diesen Knackpunkt zu finden ist sehr, sehr schwer tatsächlich. Ein anderer Begriff, der im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oft genannt wird, ist CO2. Und das wird ja ganz schön verteufelt in den Medien. Aber CO2 ist an sich nichts Böses. Es ist einfach nur eine chemische Verbindung. Und die kommt überall vor. In uns, in der Welt, überall.
Genau, es ist eben ein Nebenprodukt der Zellatmung vieler Lebewesen. Und Pflanzen zum Beispiel nehmen eben CO2 auf, benutzen das eben als eine Art Dünger und wachsen dadurch besser und wandeln das dann wieder in Sauerstoff um, was ziemlich gut ist.
Das Problem an CO2 ist jetzt aber, dass es zu viel davon in der Atmosphäre gibt. CO2 wirkt nämlich als Treibhausgas, ein anderer schillernder Begriff der Nachhaltigkeit. Das bedeutet im Prinzip nur, CO2 und andere Gase, die eben auch diese Wirkung haben, legen sich wie so eine Art Ring um die Welt in der Atmosphäre. Und die Sonne scheint durch diesen Ring durch, aber wenn sie dann von der Erde abprallt und praktisch die Wärme wieder nach draußen möchte, hält dieser Ring einen Teil der Wärme drin und im Bereich der Atmosphäre wird es wärmer. Und das ist problematisch, weil diese Erwärmung sehr schnell stattfindet und irgendwann auch nicht mehr reversibel ist und sich die Pflanzen und auch wir Menschen und alles, was lebt, nicht so schnell daran anpassen kann und es deswegen zu einer Katastrophe kommen kann, die letztlich uns als Menschheit das Leben kostet. Aber CO2 bzw. die Klimakrise, das ist eigentlich nur eine der planetaren Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen, also die Gradgrenze. Unter planetaren Grenzen versteht man allgemein ökologische Grenzen der Erde, deren Überschreitung die Stabilität des Ökosystems und die Lebensgrundlagen der Menschheit gefährdet. Aber dazu gehört eben nicht nur diese Gradgrenze, sondern beispielsweise auch die Partikelverschmutzung der Atmosphäre oder die Ozeanversauerung, das darf nicht unterschätzt werden, oder auch der Süßwasserverbrauch. Und beim Süßwasserverbrauch sind wir auch schon bei einem Teil, den wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Bisher haben wir immer über Sachen gesprochen, die wir in die Erde oder in die Atmosphäre ausbringen, zum Beispiel Müll, Giftstoffe und so weiter. Aber ein weiteres Problem der Nachhaltigkeit ist, dass wir auch zu viel der Erde entnehmen. Und zwar nicht nur Süßwasser, sondern beispielsweise auch Metalle, Erdöl und so weiter und so fort. Und die haben dann eben solche Wirkungen wieder wie Erdöl eben den Ausstoß von viel CO2, Metalle, dadurch werden sehr viele Giftstoffe freigesetzt und so weiter und so fort. So, was hat das jetzt mit unserem Konsum überhaupt zu tun? Naja, es ist ganz einfach so, wie viele Giftstoffe und Treibhausgase wir ausstoßen und wie viele Ressourcen wir der Erde entnehmen, hängt ganz unmittelbar halt auch mit der Menge und Art unseres Konsums zusammen. Wenn wir also innerhalb der planetaren Grenzen bleiben wollen, müssen also nicht nur die Politik und die Wirtschaft handeln, sondern halt auch wir als KonsumentInnen. Und wir müssen anders und vielleicht auch weniger konsumieren. Nur so kann wirklich globale Gerechtigkeit erreicht werden, also dass alle Menschen, und zwar aus allen Teilen der Welt, aber auch zukünftige Generationen, dasselbe Anrecht und den gleichen Zugang zu einer gesunden Umwelt haben.
In jeder Folge möchten wir auch eine VerbraucherIn zu Wort kommen lassen, um auch eben deren Perspektive mit aufzugreifen. Und aus diesem Grund sprechen wir heute mit der Gabi Schulte. Hallo Gabi, schön, dass du heute bei uns in der Folge dabei bist.
Ja, hallo.
Als Stellvertreterin für unsere ZuhörerInnen habe ich eben ein paar Fragen an dich. Angefangen mit der Frage, was bedeutet für dich nachhaltiger Konsum?
Nachhaltiger Konsum bedeutet für mich, dass ich die Dinge, die ich einkaufe, die ich für meinen jeden Tag im Leben konsumiere, angefangen mit Lebensmitteln, dass ich gucke, wie sind die hergestellt, möglichst auch regionale Produkte einkaufe und was Kleidung anbetrifft, auch dort versuche, Dinge zu kaufen, die nachhaltig produziert worden sind. Zum Beispiel aus Bio-Baumwolle und Ähnliches.
Ja, da bist du ja auf jeden Fall schon in den Bereichen sehr weit voran. Und aus eigener Erfahrung weiß ich eben auch, dass manche Bereiche nicht so einfach umzusetzen sind. Und daher die Frage an dich, wo stehst du noch vor aktuellen Hürden?
Das sind die Verpackungsmaterialien, die sind für mich ein großes Problem. Dass ich viel zu viel Kunststoff, Verpackungsmaterial, also Müll selber quasi herstelle, produziere. Das ist für mich noch eine große Hürde. Und auch die Inhaltsstoffe der Hygieneartikel zum Beispiel.
Ja, das ist halt auch, manchmal steht man vor der Wahl, ne? Kaufe ich jetzt Bio und regional, was eben in Plastik eingepackt ist, oder entscheide ich mich dann aber doch für das, was aus ganz Europa angeschifft wird, aber dafür unverpackt ist. Ne? Das ist echt immer ein schwieriger Grad für die VerbraucherInnen.
Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch an meinem eigenen Konsum.
Und da du ja lange Zeit als Lehrerin tätig warst oder es sogar noch ein paar Tage lang bist, würde mich brennend interessieren, ob das Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltiger Konsum auch schon in der Schule behandelt wird.
Ja, schon seit längerer Zeit. Ich habe zum Beispiel Wahlpflicht Naturwissenschaften unterrichtet und dort haben wir intensiv über die Produktion von Lebensmitteln gesprochen und von allen Dingen Massenproduktion in der Tierhaltung. Und ja, und auch Kleidung, wie wird die hergestellt, wie werden die Tiere behandelt, von denen man das Leder benutzen möchte und dann des Weiteren auch den Klimawandel und Klimaschutz und die Produktionsbedingungen in der sogenannten dritten Welt. Wie müssen dort die Menschen, die für uns Lebensmittel produzieren und auch Kleidung herstellen, wie werden die bezahlt, unter welchen Bedingungen müssen die leben und arbeiten?
Gerade diese Bereiche sind ja auch super wichtig, um bei den Menschen zum Umdenken anzuregen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank, Gabi. Es hat mich sehr gefreut, dich zu interviewen.
Mhm, gerne.
Und viel Spaß beim nachhaltigen Konsumieren. Tschüss.
Tschüss.
Machen mit Marie. Gabi hat uns ja gerade schon sehr konkrete Beispiele genannt, die ich als Verbraucherin machen kann, Und die vor allem unter die Kategorie anders konsumieren fallen. Frau Niesbach kam in ihrem Interview auf die Einmalmaßnahmen zu sprechen. Und neben den zwei Wegen, nachhaltig zu konsumieren, gibt es unserer Meinung nach auch noch immer den Weg, weniger zu konsumieren. Doch bevor ich als Verbraucherin vielleicht anfange zu überlegen, welche Wege für mich die richtigen sind, sollte ich mir vielleicht erst einmal die Frage stellen, wofür gebe ich überhaupt das meiste Geld aus? Denn da konsumiere ich dementsprechend auch am meisten und habe eben die größten Umweltauswirkungen. Außerdem könnte man sich in dem Zusammenhang jetzt auch noch die passende Frage stellen, wo liegt mein Geld, das ich ausgebe? Und worin wird es eventuell investiert? Da wären wir schon bei unserem ersten Tipp, das Konto zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln, die eben beispielsweise nicht in Waffenexporte investiert.
Und wenn ihr schon dabei seid, dann könntet ihr vielleicht auch noch darüber nachdenken, auch gleich euren Versicherungsanbieter zu wechseln, denn auch die kriegen ja monatlich viel Geld von euch und auch da gibt es Unterschiede, wie das Geld angelegt wird.
Diese Maßnahmen fallen unter die Kategorie Einmalmaßnahmen, die ich eben mit wenig Zeit und eventuell auch Geld langfristig und einmalig umstelle und somit viel bewirken kann. Darunter zählt zum Beispiel auch, meinen Stromanbieter zu einem grünen Anbieter zu wechseln, der 100% erneuerbare Energie anbietet. Vorsicht, da gibt es eben auch viele Anbieter, die mit grünem Strom werben, es aber nicht zu 100% anbieten.
Und auch da gilt wieder, wenn ihr schon beim Strom seid, dann könnt ihr auch mal schauen, wenn ihr mit Gas heizt, ob ihr nicht da auch gleich wechseln wollt. Man kann auch teilweise oder sogar gänzlich mit Biogas heizen.
In diesem Kontext kann ich mir dann auch die Frage stellen, ob meine Wohnfläche für mich alleine mit meinem Partner, Partnerin oder meiner Familie angemessen ist oder vielleicht doch etwas größer als nötig. Außerdem würde ich an dieser Stelle auch nochmal Frau Niesbach Aussage aufgreifen wollen, dass eben der Wohnort ja auch eine große Rolle spielt in dem Zusammenhang, wie ich mich fortbewege. Denn desto näher ich an meinem Arbeitsplatz, Kita, Schule oder auch dem Supermarkt wohne, kann ich auf die Fortbewegungsmittel wie Fahrrad, den Bus oder der Bahn zurückgreifen und muss nämlich eben nicht klassischerweise das Auto nehmen. Bei der Kategorie anders konsumieren, muss ich mir fast tagtäglich die Frage stellen, wie ich konsumiere. Und Gabi hat das schon ein bisschen angeschnitten, wie sie das genau macht. Sie ist nämlich darauf eingegangen, dass sie darauf achtet, dass sie das Obst und Gemüse regional und saisonal kauft, anstatt importiertes. Und ebenso ist es auch wichtig oder ist es ratsam, hochwertige Produkte zu kaufen.
Ja, und wenn ihr euch jetzt da denkt, oh, das kommt mich teuer zu stehen, wenn ich besonders hochwertige Produkte kaufe. Ja, die sind in der Regel teurer. Aber man kann sich gleichzeitig auch überlegen, dass sich dieses Produkt auch einfach länger hält in der Regel. Und es kann durchaus ein günstiger zu stehen kommen am Ende, als sich dreimal Billigprodukte im selben Zeitrahmen kaufen zu müssen.
Außerdem kann ich ja auch bei den Konsumgütern Kleidung, Möbel, Küchen, technischen Geräten oder Büchern erst einmal schauen, wo ich die eventuell aus zweiter Hand herbekommen könnte anstelle von Neuware. Denn oft sind diese so gut wie neu. Und was gerade auch im Bereich Kleidung ganz gut funktioniert, ist, wenn man Tauschpartys mit Freunden oder Freundinnen veranstaltet. Und ich habe beispielsweise jetzt auch letzte Woche meinen Kleiderschrank aussortiert mit den Klamotten, wo ich immer dachte, ach, die ziehst du auf jeden Fall noch mal an. Ich es aber nie getan habe. Und diese habe ich eben jetzt aussortiert und der Tochter von einer Freundin von meiner Mama geschenkt. Und sie hat sich wirklich riesig darüber gefreut. Und mich freut es auch vor allem, dass die jetzt einfach weitergetragen werden.
Ja, die verlängerte Nutzungsdauer ist es übrigens auch, was Gebrauchtes so ökologisch macht. Indem man nämlich gebrauchte Gegenstände kauft, verhindert man erstens, dass Neues produziert wird und Ressourcen verbraucht werden und aber auch, dass noch gute Sachen auf dem Müll landen.
Eben kamen wir ja auch schon auf den Wohnort und die Fortbewegungsmittel zu sprechen. Und auch an dieser Stelle würde ich das gerne nochmal aufgreifen, denn gerade bei Kurzstrecken stehe ich ja täglich vor der Herausforderung, wie ich mich fortbewege. Und dabei ist es auf jeden Fall immer am besten, wenn ich zum Rad zurückgreife oder eben die öffentlichen Verkehrsmittel nehme, anstelle des Autos. Und wenn das nicht geht, wenn sich das gar nicht einrichten lässt, dann kann man ja zumindest die Entscheidung treffen, beim nächsten Urlaub nehme ich den Zug anstelle des Flugzeugs.
Oder sogar das Auto. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, aber wenn es darum geht, ob Auto oder Flugzeug, dann ist das Auto auf jeden Fall der klare Gewinner.
Beim nachhaltigen Konsum gibt es auch immer noch den Weg, einfach weniger zu konsumieren. Und an dieser Stelle bedeutet das jetzt nicht, dass ich vollständig Verzicht in allen Bereichen ausüben muss. Aber ich kann ja zumindest schauen, bei welchen Bereichen es mir einfach leicht fällt, weniger zu konsumieren. Und um euch auch hierfür einfache Tipps an die Hand zu geben, könnt ihr zum Beispiel einen Keine-Werbung-Aufkleber auf den Briefkasten kleben, denn mich persönlich nervt es extrem, wenn ich diese Flyer oder Blättchen in meinem Briefkasten habe und somit erspare ich mir das, dass ich das in den Müll schmeiße und muss es halt nicht nutzen.
Insofern verzichtet ihr da eigentlich nur auf nervige Werbung. Und eine andere Option zum Beispiel wäre, die Haare Luft trocknen zu lassen. Mir kommt das entgegen, ich hasse Föhnen. Aber allgemein, also die Haare werden auch so trocken. Auf sowas könnte man zum Beispiel auch verzichten, ohne sich zu fühlen, als ob man verzichtet.
Das heißt also, dass ich an diesen Stellen jetzt eben einfach nichts kaufe oder nichts nutze und somit nachhaltig konsumiere. Da gibt's dann aber auch noch zum Beispiel die Option, dass ich mir Dinge ausleihe von Freunden, Freundinnen, NachbarInnen oder auch sonst wo, was ich halt gerade brauche. Und um hierfür ein kleines Beispiel zu nennen, eine Bohrmaschine hat eine Nutzungsdauer von 11 Minuten während ihrer kompletten Lebensphase, was wirklich wenig ist, wenn man sich das mal bewusst macht.
Und die kann man sich gut von Nachbarn oder Nachbarinnen beispielsweise ausleihen. Und auch Bücher sind ein klassisches Beispiel für Sachen, die sich viele Leute leihen in der Bibliothek.
Eine andere Möglichkeit, wie ich ganz einfach Käufe vermeiden kann, ist, wenn ich Zeit mit meiner Familie oder mit meinen Freundinnen oder einfach Zeit mit mir selber verbringe. Denn wenn es einem gut geht, vermeidet man oft Frustkonsum.
Ja, und letztlich führt das ja auch zu einer viel größeren Befriedigung als so ein einzelner Kauf, das jemals tun könnte.
Wir hoffen, dass ihr dadurch einen kleinen Einstieg bekommen habt, wie ihr zukünftig nachhaltig konsumieren könnt. Und wie genau das in den einzelnen Bereichen funktioniert, das werden wir in den nächsten Folgen genauer thematisieren. Aber mit Sicherheit werden wir immer wieder auf diese 3 verschiedene Wege zurückkommen.
Das war's jetzt mit unserer ersten Podcast-Folge rund um den nachhaltigen Konsum. Wenn ihr irgendwelche Kommentare, Anregungen oder Fragen habt, nehmen wir sie sehr gerne entgegen.
Und wir freuen uns natürlich auch immer, von euren Fortschritten in Richtung nachhaltiger Konsum zu hören. Lasst uns einfach wissen, wenn ihr die Folge zum Anlass nehmt, etwas zu verändern.
Tschüss und bis bald!